wunderschönen guten Morgen. Ihr hört den Bagatell-Rundfunkigsten Podcast der Welt. Ich bin der Manu und bei mir ist der Bagatell-Podcaster Robin. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen.
Ihr hört bagatellrundfunk.de. Ich werde schon mein neues Lieblingswort. Nein, ihr hört die News hier bei Insert Moin natürlich, wie immer mit Manu und Robin. Und wenn ihr das Format noch nicht kennt, wir wollen uns die 2, 3, 4 wichtigsten News der Woche anschauen, kommentieren und ein wenig einordnen für euch. Und dabei interessieren uns wie immer nicht irgendwelche neuen Releases oder Screenshots oder Spiele, sondern wir wagen natürlich auch einen kleinen Blick über den Tellerrand. Und Robin, wir fangen an mit einem Follow-up. Natürlich, wie immer, geht's wieder um die IOC und der E-Sport. Da hat nämlich dieses Treffen stattgefunden in der Schweiz, Lausanne, ja, wo wir uns schon unterhalten haben. Und was ist denn dabei rausgekommen, Robin?
Dabei ist rausgekommen, dass die Offenheit des IOC sich auf dieses Treffen beschränkt hat und danach man festgestellt hat, dass man den E-Sport irgendwie doch nicht haben will. Also wir haben uns einmal mit den Schmuddelkindern zusammengesetzt, aber dann lieber doch nicht. Also letztendlich ist der Schluss des IOC, nee, E-Sport, das wird noch lange Zeit dauern, bis die irgendwo hinkommen. Ich habe die Pressemeldung dazu, ich habe einen ganz kurzen Artikel dazu gelesen. Man hört, glaube ich, so ein bisschen raus, dass es halt, also in meinen Augen war das ein bisschen so eine PR-Sache. Und man wollte sich das bestimmt auch ehrlicherweise mal angucken, weil da doch irgendwie Umsätze gehen. Aber wie ich das IOC kenne, werden die sich wahrscheinlich auch so ein bisschen haben abschrecken lassen durch viele Sachen, die technologiegetrieben, beziehungsweise viele von diesen Sportarten sind eben durch einzelne Firmen dominiert und nicht ja, öffentlich zugänglich. Und ich nehme an, dass das dem olympischen Gedanken so in der Form wahrscheinlich einfach nicht entspricht. Die Antwort von dem Chef der ESL, von dem Geschäftsführer, war auch interessant. Die haben gemeint, ja gut, aber das Olympische Komitee sagt, das will kein E-Sport, aber wir brauchen das Olympische Komitee auch nicht. Mhm. Das war ein bisschen trotzig dann so, nein, wir haben uns hier nur zum Spaß getroffen.
Aber kam trotzdem ein bisschen überraschend, finde ich. Also ich finde diese Geste, da sich jetzt gegenseitig zu treffen, ist ja immer so, oder? Also sich mal zu treffen und zu diskutieren und zu erörtern, was da möglich ist, klang für mich schon so, als wir drüber gesprochen haben bei der Ankündigung, dass das schon ein klares Signal ist, dass man das möchte, dass man das sondieren möchte, dass es eigentlich nur noch dann um die Details geht. Keine Ahnung, dass der IOC vielleicht sagen würde, ja, die Ballerspiele lassen wir aber weg, dafür nimmt doch noch das und das rein oder gibt's nicht da noch eine Alternative oder wie könnte man das denn machen, wenn die Firmen da involviert sind und so weiter und so fort. Also ich war mir relativ sicher, dass der IOC geschäftstüchtig genug ist, um dieses Spektrum an neuen Zielgruppen damit reinnehmen zu wollen und haben zu wollen. Und dass da jetzt wirklich eine Absage kommt, das hatte ich tatsächlich wirklich nicht erwartet, hätte ich nicht drauf gewettet.
Das finde ich auch ein bisschen überraschend, weil normalerweise nach so Treffen, es war ja vor allem irgendwie so Panels und Präsentationen, zumindest das, was man da sehen konnte, was passieren sollte in dem Programm vorab, wo es da eigentlich mehr so so funktioniert E-Sport ging. Und normalerweise machst du nach so einem Treffen eigentlich irgendwie so eine semi-freundliche, völlig unverbindliche Pressekonferenz, wo du sagst, es war total toll, war schön, uns sich auszutauschen und wir bleiben da dran und wir schauen, dass da was Interessantes draus wird. Und da dann aber so relativ direkt an so einem relativ, naja, offenen und eigentlich freundlichen Format dann zu sagen, nee, also nicht in 10 Jahren, finde ich auch überraschend. Das IOC ist auch eine wirklich alte Institution, das darf man nicht vergessen, also auch altersdurchschnittsmäßig. Ich kann mir vorstellen, dass da auch einfach eine gewisse Unerfahrenheit mit dem Thema, die Leute auch davon abhält, was zu machen. Ich merke das auch immer wieder, wenn wir in irgendwelchen anderen Bereichen unterwegs sind. Ich darf mich ja beruflich relativ viel mit Leuten rumschlagen, die durchaus aus einer älteren Generation sind und die einfach schlicht und ergreifend kein Verständnis dafür haben und die auch diesen sportlichen Charakter nicht wirklich sehen. Also für die ist es halt ein Ballerspiel und kein Wettbewerb. Wer besser irgendwie mit seinen Reflexen umgehen kann. Und ich fürchte, dass solche Arten da einfach noch irgendwie mit drin sind. Und das muss man auch dazu sagen, viele von den olympischen Sportarten haben sehr starke Regularien, was dann auf technischer Ebene in diesen Dingen drin sein darf. Also gerade was irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass es wahnsinnig komplex ist, wenn man zum Beispiel sagt, okay, Dota mit den ganzen Items, das kann ich mir vorstellen, dass es eine Sache ist, die dem Olympischen Komitee zu komplex ist, um da ein Regelwerk zu finden, was nachvollziehbar ist.
Klar, aber ja. Es war ja auch meine Vermutung damals, dass man vielleicht mal mit den klassischen Sportarten anfängt, wie E-Soccer zum Beispiel, ja, also ja. Dass man FIFA und PES, dann hat man irgendwie auch zwei starke Firmen, dann ist es vielleicht nicht so direkt nur von EA gesponsert und so weiter und so fort. Also das hätte ich jetzt ehrlich gesagt schon erwartet, dass sie damit halt zumindest mal anfangen, weil es publikumswirksam ja auch vertretbar ist, ja, jeder kennt Fußball, jeder kennt die Regeln und dann kann man ja auch aufstocken, man kann ja dann auch solche Sachen wie andere Sportarten virtuell abgebildet nachtragen und aufstocken, also klar, dass sie jetzt nicht direkt mit Counter-Strike oder mit Dota anfangen, das hätte ich jetzt schon fast vermutet, aber es gibt ja so viele Sportarten, sowas wie Rocket League zum Beispiel hätte doch auch perfekt gepasst, ja, das ist auch für die Zuschauer leicht verständlich. Und da gibt's keine großen, schweren Regeln, die man irgendwie erklären muss. Aber naja.
Oder Mario Tennis.
Ja, genau. Die Aussage war jetzt dann auch von Seiten der E-Sport-Verbände, dass sie gesagt haben, naja, früher oder später wird's auf jeden Fall olympisch, da sind wir uns relativ sicher. Die Frage ist halt nur, wie und wann. Also von daher ist diese Hoffnung oder dieser Glaube daran, dass es mal olympisch wird, ist, glaube ich, noch nicht tot, aber momentan eben vertagt.
Ja, ich finde, man hört da so ein bisschen die Enttäuschung raus. Also von wegen, wir haben uns da hingesetzt, wir haben echt ein cooles Programm gemacht, mit denen geredet und dann irgendwie so eine sowas zu bekommen. Da, ich glaube, da waren die nicht glücklich drüber.
Aber ich glaube, sie sind auch selbstbewusst genug zu wissen, dass sie es eigentlich nicht so richtig nötig haben, um jetzt mehr Zuschauer zu kriegen, weil sie sind ja schon erfolgreich und beliebt. Also von daher, es wäre halt noch so eine nette Ehrung, sage ich jetzt mal, oder Anerkennung gewesen. Aber ich glaube, es ist eine Frage der Zeit. Wie du schon gesagt hast, die Generationswechsel steht da sicherlich auch bevor beim IOC. Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Wenn ihr euch jetzt immer noch gewundert habt, was meint ihr denn mit Bagatellrundfunk? Was ist denn das für ein komisches Wort? Das bezieht sich auf die folgende News. Es gibt nämlich einen Entwurf des neuen Medienstaatsvertrags und dort taucht das Wort Bagatellrundfunk auf und es ist Robin und mein neues Lieblingswort geworden. In dieser Kategorie Bagatellrundfunk fällt jetzt alles das, was wir vor einigen Monaten und Wochen, fast schon ein Jahr wahrscheinlich her, oder? Als das Thema hochkam, als Gronkh und YouTuber wie PietSmiet und so weiter durch ihre YouTube- und Twitch-Kanäle ein bisschen in die Bredouille gekommen sind, weil der Medienstaatsvertrag gesagt hat, hey, das ist doch Radio, das hat mehr als 500 Leute, Zuschauer, Zuhörer, die brauchen eine Rundfunklizenz. Da gab es große, auch mit Anwälten geführte Diskussionen, was ist denn jetzt Rundfunk und was ist eigentlich modernes Medium? Da ist der Medienstaatsvertrag wohl einfach ein bisschen veraltet, waren sich dann alle einig. Und jetzt gibt es einen neuen Entwurf, Robin, und alles, was jetzt mit Spielen zu tun hat, fällt unter Bagatellrundfunk und braucht demzufolge keine Rundfunklizenz. Eine große Errungenschaft, glaube ich, für die YouTuber.
Definitiv. Es ist eine interessante Meldung, vor allem weil auch so ein bisschen definiert wird, was ist denn eigentlich ein Let's Play? Also das heißt, das muss sich beschränken auf Spieleformate. Also wenn man sagt, okay, es handelt sich hier um Spiele, um ein Unterhaltungsformat, was sich hauptsächlich um das Livestreamen von Spielen kümmert und was eine, finde ich auch eine schöne Formulierung, geringe journalistisch-redaktionelle Gestaltung hat. Also das heißt, geht eigentlich mehr um Unterhaltungsprogramme, die da eindeutig betroffen sind. Ich bin gespannt, ob das dann auch auf irgendwie sowas wie Reviews, wenn man die im Stream machen würde, dann könnte das potenziell schon journalistisch redaktionell gestaltet sein. Aber ich glaube, es dürfte selbst die großen YouTuber nicht erwischen. Die ganz großen werden sich wahrscheinlich sogar tatsächlich trotzdem eine Rundfunklizenz besorgen, weil es halt irgendwie auch diese Programme, also wenn ich jetzt irgendwie 24 Stunden am Tag sende, dann ist das einfach nochmal was anderes, weil dann biete ich auch definitiv einen journalistisch-redaktionellen Content an, wenn ich sowas wie einen Sendeplan habe und so, dann kann ich da nicht mehr raus. Was ich auch interessant finde, ist diese Definition von den Medienintermediären, das ist das nächste gute Wort, und zwar gelten da die Plattformen, über die gestreamt bzw. über die empfangen werden kann, das wird dann wahrscheinlich nämlich an sowas wie YouTube, Facebook und Twitch betreffen, und die werden auch so ein bisschen in die Verantwortung genommen, und zwar, dass sie sich wenn es denn journalistisch-redaktionelle Inhalte gibt, dass sie die nicht grundlos behindern oder unterschiedlich behandeln dürfen. Das ist auch interessant, weil das ja beispielsweise zum Beispiel die Startseite von Twitch auch mit betreffen könnte. Wenn man sagt, okay, es gibt da gibt mehrere Medienformate, wie kann ich die denn alle gleich behandeln? Das heißt, dadurch, dass sie so ein bisschen als Kuratoren auftreten, spülen sie Meinungen nach oben, beziehungsweise sind sie in irgendeiner Art und Weise meinungsbildend tätig und dementsprechend müssen sie sich da an gewisse journalistische Grundsätze halten.
Ja, aber es ist ja auch eine Kuration. Also was passiert denn da, was wird denn da gebündelt und so weiter? Das ist ja in der Form, die Twitch als solche ja eigentlich wie ein Sender, der dir verschiedene Kanäle anbietet und so weiter. Deswegen finde ich das super spannend, dass da jetzt eben auch Leute für als Ansprechpartner und verantwortlich benannt werden sollen. Ja.
Und die Funktionsweise der Algorithmen muss transparent gemacht werden. Und das finde ich auch sehr interessant, weil das ist sowas, was in vielen, also das hat man früher immer irgendwie so als heilig, der Algorithmus, der große Al-Kharizmi, der irgendwie entscheidet, was da irgendwie passiert. Ich glaube, dass sich die Unternehmen da ungern in die Karten schauen lassen. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass man da sehr viel mehr dahinter vermutet, als wirklich drinsteckt. Also die sind oft sehr viel primitiver, als man denkt. Und oft auch so diese eher selbsterhaltenden Algorithmen, also die Sachen nach oben spülen, die populär sind und oben halten, also diese Popularitätsbewertungen, die stattfinden, die sind, sag ich mal, jetzt auf technischer Ebene nicht so wahnsinnig komplex, aber es ist natürlich interessant, weil gerade wenn irgendjemand so ein bisschen rausfindet, wie so ein Algorithmus funktioniert, dann versuchen sie ihn natürlich explizit zu bespielen. Also das war irgendwie früher zum Beispiel, als jemand herausgefunden hat, wie denn dieses Sidecrawling bei Google funktioniert, haben Leute weißen Text auf weißem Hintergrund unten in die Website eingebaut, um Leute irgendwie zu ködern.
Ja, oder bei YouTube sieht man das doch auch, dass wenn Leute immer gemerkt haben, das treibt die Klicks nach oben, dass dann halt diese Clickbait-Header auf einmal eingebunden wurden. Also sowohl den Algorithmus als eben auch Userverhalten wird ja immer manipuliert, sobald du es weißt. Ja? Und das, wenn das jetzt transparent sein muss, das funktioniert ja dann gar nicht mehr. Dann enthebelst du damit ja quasi die Wirkung eines Algorithmus.
Da bin ich mir nicht so 100%. Also ja, ich stimme dir zu, aber ich glaube, gerade viel von den Sachen sind dann auch auf einer Ebene, wo ich sage, das hat mit dem Algorithmus nicht mehr zu tun. Also diese Clickbait-Thumbnails oder sowas, die dürften wahrscheinlich egal sein, weil die werden nach wie vor Clickbait-Design. Aber ja, also dieses in den Beschreibungen irgendwie irgendwas reinschreiben, damit man in möglichst vielen Suchen auftaucht und so. Ich glaube, das könnte dann durchaus abnehmen oder noch viel schlimmer werden, weil alle Leute wissen, wie das Ding funktioniert und wie man es bespielt. Da wird es wahrscheinlich dann irgendwie endlos wie viel. Das wird die Social-Media-Welt oder die Social-Media-Aggregatoren und Agenturen-Welt rocken.
Ja, aber jetzt mal als kleines Beispiel, wenn da jetzt beim Twitch-Algorithmus rauskommt zum Beispiel, dass wenn du eckige Klammern German oder Deutsch oder sowas reinschreibst, wenn du mit so einem Tag auf jeden Fall irgendwie rausgefiltert wirst und nie auf der Startseite landest, ja, zum Beispiel. Ja. Wenn solche Sachen irgendwie existieren sollten oder wenn du irgendwie bestimmte Keywords einfach da nicht mehr reinschreiben kannst, weil Twitch dann halt schon rausfiltert. Keine Ahnung, Live-Talk, Real-Talk, in Real-Life, weißt du, solche Sachen, die manche Twitcher halt benutzen. Wenn du dann merkst, dass sowas A funktioniert oder B eben nicht funktioniert, dann wirst du auf einmal sowas nicht mehr benutzen. Also es wird sich auf jeden Fall verändern, dadurch, dass es transparent und bewusst benannt wird, was dann da passiert mit den Keywords. Also das meine ich damit, dass dieser Algorithmus dadurch auch ein bisschen entkräftet wird, weil dann halt Leute es entweder stärker oder gar nicht mehr benutzen.
Ja, aber also jetzt zum Beispiel die Startseite von Twitch, die wird handkuratiert. Mhm. Also das sind Slots, die werden fest vergeben. Und das machen die halt mit ihren Twitch-Partnern, fuchsen die aus, wann, wie, wo, wer da diesen Slot bekommt. Und der wiederholt sich meistens wöchentlich. Und das ist in Anführungszeichen ein abgekartetes Spiel. Also das heißt, diese Sachen sind vorher irgendwie schon festgemacht. Deswegen finde ich das auch dieses Medienintermediäre eine sehr gute, also ich finde es gut, weil du hast auf der einen Seite immer die Diskussion, was muss denn Facebook und was muss Google denn tun, damit irgendwie der Content, den sie irgendwie den Leuten zur Verfügung stellen, dass sie irgendwie überprüfen, ob das wahr ist oder sonst was. Und dass sie da, die sagen immer, ja, nee, wir sind ja nicht, also wir schreiben das ja nicht, das machen ja andere Leute. Also wir sind für den Inhalt nicht verantwortlich. Und mit diesem, du bist ein Intermediär, du entscheidest aber, welche Sachen sichtbar sind, hast du eine gewisse Verantwortung, finde ich eigentlich einen sehr guten Ansatz, weil ich verstehe auch die Seite von Facebook und Google, die sagen, ja, sorry, aber ich meine, also wenn jetzt jemand einen Link postet, ich kann unmöglich jeden einzelnen Link irgendwie kontrollieren. Und dann bin ich ja dann irgendwann bin ich von einer Tech-Firma zu einer irgendwie einer Wahrheitsagentur mit angeschlossenem Entwicklungsdepartment geworden. Und dann bin ich ja, also verstehe ich, dass die da nicht scharf drauf sind.
Noch eine Sache zu dem Bagatell Rundfunk, die neben Let's Play-Formaten sollen ja auch, Zitat, Rundfunkprogramme, die jedenfalls weniger als 5000 Nutzern zum zeitgleichen Empfang angeboten werden und solche Angebote, die regelmäßig im Monatsdurchschnitt weniger als 20.000 Zuschauer erreichen, Zitat Ende. Das hat sich ein bisschen erweitert. Das war ja mal eine Zahl von 500 früher. Das ist ja nicht mehr so aktuell. Also die haben sie wohl angehoben in Zeiten von YouTube. Sagen dann quasi ab 5000 Nutzern zeitgleich und ab 20.000 Zuschauer bist du dann auch wieder lizenzpflichtig. Habe ich das richtig verstanden? Also wenn wir mit Insert Moin nicht auf Patreon gegangen wären oder auf Patreon und Steady und quasi unsere Zielgruppe damit ein bisschen verkleinert hatten durch ein Bezahlmodell, dann wären wir da, glaube ich, auch drunter gefallen, weil wir hatten, bevor wir umgestellt haben, locker über 20.000 Hörer und Downloads im Monat, also weit drüber. Und gleichzeitig mehr als 5000 Nutzern das anzubieten, ist dann in dem Moment ja auch passé. Also das ist ja dann auf jeden Fall gegeben. Deswegen wundert mich das ein bisschen, dass man da so schnell dann auch wieder drunter fällt unter dieses Lizenzthema. Oder verstehst du das anders?
Ich glaube, es geht um den gleichzeitigen Empfang. Also, dass du halt dieses, dass du hast, dass die in den Livestream zum Beispiel reingehen können oder sowas.
Okay, also bei reinen Downloads, bei Video on Demand, bei YouTube fällt es dann gar nicht runter. Also die reinen Videos sind davon gar nicht betroffen, sondern nur die Live-Formate.
Genau, weil das versteht man unter diesem Rundfunk. Also diese Rundfunk ist ja fast schon antiquiert. Das ist, irgendjemand sendet ein Signal und auf der anderen Seite kann man es empfangen. Und wenn es jetzt jemand aufzeichnet und sich danach anschaut, dann ist es natürlich was anderes. Oder deswegen sind ja diese Mediatheken auch für die Öffentlich-Rechtlichen wahnsinnig schwer, weil die sind ja per se kein Rundfunk mehr. Sie sind nicht mehr zeitgleich ausgestrahlt und damit konnte man immer sagen, ja, wenn wir es zeitgleich ausstrahlen, wir wissen ja zum Beispiel, es ist ja auch schwer zu messen, wie viele Leute empfangen es denn wirklich. Das ist im digitalen Zeitalter, ist das natürlich ganz anders. Da weiß ich wirklich jeder Pups, der das gerade empfängt, weiß ich, wer das kriegt, weil er bei mir die Daten quasi anfragen muss. Bei einem Rundfunk ist es so, ich stelle meine Antenne auf und empfange das. Der Radiosender weiß nicht, ob ich ihn höre oder nicht, außer er ruft mich auf mein Festnetz an. Aber, also ich glaube, es geht in dem Fall wirklich um das Live-Angebot. Jetzt weiß ich nicht, die regelmäßig im Monatsdurchschnitt weniger als 20.000 Zuschauer erreichen. Jetzt verstehe ich noch nicht 100%, was das heißt. Also ob das dann irgendwie monthly concurrent users sind oder wie das gerechnet wird. Wenn ich jetzt fünfmal mit 5.000 Leuten ausstrahle, sind es dann 25.000 oder werden da die Uniques gezählt oder? Naja, also ich nehme an, die werden da schon irgendwie eine Metrik haben, mit der das dann bestimmt wird.
Ja. Gut, also ist momentan noch ein Entwurf. Vorschläge können noch, also man kann damit noch quasi mitdiskutieren, denke ich mal, wenn man da irgendwie Zugang hat oder Vorschläge machen. Und bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber auf jeden Fall mal ein positiver Schritt in die richtige Richtung. Würde ich jetzt sagen, im Vergleich zu dem alten Medienstaatsvertrag ist das ein riesiger Sprung und ein riesiges Eingeständnis auch an die neuen Medien. Also von daher habe ich jetzt nicht so das Gefühl, dass man da jetzt die Augen groß verdrehen muss, sondern finde ich, haben ihre Hausaufgaben gemacht, oder?
Ja, also wenn es bei dem Vorschlag bleibt, ich meine, es ist ein Entwurf, das heißt, da gibt es noch viele Leute, die dazu irgendwas sagen werden und der wird an einigen Stellen auch noch irgendwie rund gemacht werden. Aber ich glaube, der Grund, die Tonalität davon gefällt mir und ich glaube, da werden sie auch nicht von abweichen. Also vielleicht im Detail ändert sich was an den Zahlen, das könnte ich mir vorstellen. Oder man nimmt da noch irgendwelche anderen Formate mit rein, also irgendwie zum Beispiel jetzt nicht nur Live-Video oder sondern auch irgendwie Live-Ton. Wie auch immer, macht jetzt inhaltlich nicht den wahnsinnigen Unterschied, aber ich kann mir vorstellen, dass da noch irgendwie dran geschraubt wird.
Gut, kommen wir zum nächsten Thema. Keine richtige News, ehrlich gesagt, aber eine Meldung, die die Woche bei mir in der Timeline aufgetaucht ist, über einen Tweet, wo jemand geschrieben hat, I love this studio. Und der Grund, warum die Liebe für dieses Studio ausgesprochen wurde, es handelt sich um das Studio Motion Twin, die das Spiel Dead Cells gerade machen, so ein Metroidvania-artiges, aber mit Permadeath, kommt demnächst jetzt auch für die Switch, ist noch im Early Access, einer der Spiele, auf die ich mich sehr freue. Sobald sie endlich fertig sind, werde ich sie auch spielen, weil sie wirklich fantastisch aussehen. Und nicht nur, dass dieses Spiel toll aussah, jetzt ist auch noch dieses Studio unglaublich sympathisch, weil sie was ausprobieren, was so in der Form, glaube ich, noch nicht wirklich oft gemacht wird. Also Motion Twin, ein Studio von, wie viele Leute sind es? 1, 2, 3, 4, 7 Leute, 7, 8 Leute sowas in dem Team. Und der Fakt, warum das Studio so sympathisch ist, dass sie ein Modell fahren, bei dem alle Mitarbeiter in einer komplett flachen Hierarchie, das behaupten ja viele, dass sie flache Hierarchien haben, aber in einer komplett flachen Hierarchie nebeneinander paritätisch existieren und jeder hat die gleiche Entscheidungskraft und vor allem jeder verdient gleich viel. Also same pay, same say ist deren Schlagwort sozusagen. Also jeder hat das Gleiche zu sagen. Es gibt keinen Chef, keine Chefin, keine Strukturen, die irgendjemand was befehlen können oder so. Und das finde ich gewagt, aber interessant und scheint wohl auch ganz gut zu funktionieren. Und du hast einen von den Leuten, glaube ich, auch getroffen neulich, gell?
Ja, das Ganze, das war letzte Woche, ziemlich genau vor einer Woche war der in München und hat dummerweise über ganz was anderes geredet. Und wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich Stunden mit ihm verbracht, nur darüber zu reden, weil ich das ein sehr, 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 sehr interessantes Thema finde. Es gibt viel, viel, viel Bewegung in der Games-Industrie oder Lärm um Arbeitsbedingungen und auch um sowas wie Hierarchien und wie mit Menschen umgegangen wird. Und ich sehe auch, dass es ganz hart ist für jetzt auch hier für den Entwicklerstandort in Deutschland, dass man zum Beispiel ältere Mitarbeiter hält, weil oft die Arbeitsbedingungen so sind, dass man die kann man mitmachen, solange man irgendwie jung und fit ist. Aber irgendwann kommt halt irgendwie Familie ins Spiel oder einfach irgendwie der Wunsch nach regelmäßigen Arbeitszeiten. Und das ist dann in manchen Firmen nicht mit der Arbeitsweise vereinbar. Und auch viel mehr, es hat sehr viel mit der Struktur zu tun. Also das ist gar nicht mal so, dass die Firmen irgendwie alles so schlimme Leute sind, sondern das sind einfach Menschen, die sehr, sehr selber wahnsinnig passioniert sind und sich dann oft mal selber irgendwie ausbrennen. Und das Modell von denen ist eins, was wahrscheinlich nicht so wahnsinnig großartig skalieren wird. Da spricht er auch in dem Kotaku-Artikel drüber. Er sagt, wir sind so eine kleine Gruppe, da kann man das machen. Und sie haben es auch mal versucht, irgendwie zu wachsen damit. Und deswegen hat das leider nicht funktioniert. Aber der Verteilen der Verantwortung und das gleichmäßige Bezahlen, das hat natürlich viele Vorteile, weil man einfach gewisse Konflikte einfach komplett dem aus dem Weg geht. Und man sich irgendwie auch nicht irgendwie drum und Leute auch nicht irgendwie tuscheln, wer jetzt irgendwie mehr für irgendwas kriegt. Und oft ist es auch so, die Leute, die mehr verdienen, die haben dann in Anführungszeichen mehr zu sagen. Also ich finde es ein interessantes Modell, so ein bisschen so diese Kooperative oder Genossenschaftsgedanke, von wegen, dass alle irgendwie gemeinschaftlich an diesem Produkt und dementsprechend Gemeinschaft, jeder Einzelne die gleiche Zeit investiert und jeder Einzelne den gleichen Arbeitsaufwand hat und dementsprechend eine angemessene, gleiche Bezahlung verdient. Und es scheint zu funktionieren. Ich meine, der Cells hat, ich glaube, über 700.000 Kopien bereits verkauft.
Und es ist nur im Early Access bisher, genau.
Ja. Also ich glaube, das ist so wahnsinnig sehr viel mehr maximal auf den Konsolen verkauft, weil man hat ziemlich genau einen Launch. Ich glaube tatsächlich, dass das auch dazu treffen wird, weil die meisten Leute werden sich's gekauft haben. Ich glaube, das Spiel ist so gut, dass keiner darauf wartet, dass es aus dem Early Access rauskommt. aber was er auch gesagt hat und was ich interessant finde, ist, also es ist nicht von ihm jetzt, sondern von einem anderen im Studio, der Benar und Benar sagt, dass das tatsächlich auch ein Ding ist, was ich vorhin erwähnt habe mit dem Burnout, dass sie versuchen, dass sie sich untereinander quasi dann auch davon abzuhalten, zu viel zu arbeiten. Also dass man einmal sagt, so, hey, ich glaube, du bist ein bisschen fertig, geh lieber nach Hause. Ich glaube, das hast du bei diesen Konstrukten oft das Problem, und das kenne ich auch von anderen Leuten, die, klar, man schimpft über Crunch, aber es gibt auch viele Leute, die einfach selbstständig crunchen, weil sie halt einfach irgendwie gerne an dem Zeug arbeiten.
Ja, ich meine, Crunch ist ja auch was Natürliches im ersten Moment. Also wenn man irgendwie schon mal eine Abschlussarbeit gemacht hat, eine Deadline mal hatte, da jeder cruncht mal, ja, am Ende. Manche können ja auch unter diesem Zeitdruck richtig gut arbeiten. Problematisch ist Crunch ja meiner Meinung nach nur, wenn es halt immer der Regelfall ist und du immer crunchst, weil bei jedem Projekt es irgendwie so geplant ist, dass es dann halt wirklich rausgequetscht wird aus den Leuten. Und problematisch ist es halt, wenn es nicht dein eigener selbstständiger Wille ist zu crunchen, sondern dass du halt musst, oder? Das ist, glaube ich, das, was zermürbt, wenn man selber, keine Ahnung, wenn ich nachts um 3 noch da sitze und einen Podcast schneide, weil er irgendwie online sein muss, dann ist es ja meine Entscheidung, mein Projekt, mein Wille und dann kann ich halt am nächsten Tag länger schlafen. Aber wenn ich jetzt ein Angestellter wäre, muss ich ja trotzdem am nächsten Tag auf der Matte stehen, wenn ich jetzt in irgendeinem AAA-Studio arbeite. Das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem daran. Und wenn du so eine Hierarchie hast hier, und jemand sagt, er möchte jetzt gerne crunchen, weil er gerade einen Flow hat, weil er irgendwie Lust hat, weil er jetzt irgendwie, er ist zwar schon 12 Stunden da, aber jetzt macht er halt noch 4 Stunden irgendwelche Texturen, dann, und keiner befiehlt ihm das, dann ist es, glaube ich, auch in Ordnung. Ja? Dann wird das Team da auch nichts dagegen haben, wenn er am nächsten Tag irgendwie ausschläft und erst zur Mittagspause kommt oder sowas in der Art. Also ich glaube, dass das viel gesünder für alle Beteiligten ist, auch für die Chefs, ja, die es ja hier nicht gibt, ist es ja auch nicht immer einfach, dann quasi so Befehle zu erteilen. Also Ja, spannend. Aber ich glaube, ich bin da ganz der Meinung, ich hatte ja mal eine Firma mit, wo wir zu viert waren, auch auf der gleichen Ebene. Also jeder hatte 25% der Firma. Jeder hatte gleiches Gehalt, gleiche Entscheidung. Und das hat auch super gut funktioniert bei uns, wenn halt die Leute zusammenpassen. Das ist da halt total wichtig. Ja. Also du kannst nicht einfach irgendjemanden einstellen, sondern es muss schon wahnsinnig gut passen auch. Du musst deine unterschiedlichen Talente und Fähigkeiten irgendwie dann auch so abstimmen, wer ist für was verantwortlich und so weiter. Aber das hat gut funktioniert. Also kann ich mir gut vorstellen, dass das auch in einer größeren Runde mit 10, 11, 12 Leuten funktioniert. Ab einer gewissen Größe aber nicht mehr. Sobald du an die Grenze so von, ich sag mal, 15, 16 Leute kommst, da musst du, glaube ich, so eine Art von Teams bilden, weil dann, du kannst nicht mehr Team-Meetings machen mit 20 Leuten. Das ist einfach nicht mehr zielführend.
Ja.
Da bricht es dann, glaube ich.
Genau, also es ist, wie du sagst, es basiert ganz stark auf Persönlichkeiten und dieser Teamkommunikation und auch ganz viel Vertrauen. Also das halt wirklich, traue ich den anderen Leuten, dass sie das machen, und sobald dann irgendwie das irgendwie Risse bekommt, sobald einer diese Vertrauensbasis ausnutzt und dann jeden Tag immer erst um 12 kommt und du weißt, dass er aber auch irgendwie mal um 7 geht und irgendwie kommen die Stunden nicht zusammen und dann fängt es an, auch irgendwo Risse zu bekommen und wenn es dann irgendwo Druck gibt, dann knackt das an der Stelle dann auch. Ich glaube, das ist ein Modell, was auch, wie du sagst, einfach schlecht skaliert. Und wo du halt dann irgendwie, wenn du 20 Leute hast, dann geht's einfach nicht mehr. Da kann nicht mehr jeder irgendwie das gleiche Mitspracherecht haben. Und ich glaube, mich freut es, dieser Idealismus, und ich hoffe auch, dass sich das in anderen Firmen so ein bisschen durchsetzt. Ich bin da auch skeptisch. Ich habe das gesehen, dass wenn man so anfängt, und wie gesagt, wenn man dann wächst, dann verändert sich das, und das muss nichts Schlechtes sein. Aber ich glaube, gerade wenn du irgendwie ein Team hast, was wächst, und wo dann neue Leute dazukommen und die dann da auch noch mit zu integrieren, das kann ein sehr schwerer Prozess sein, gerade auch von dem Selbstverständnis von den Leuten her, wenn du sagst, okay, ja, aber ich bin jetzt seit Anfang an dabei und ich bin da wirklich auch irgendwie mit durch den Dreck gegangen und hab da, und jetzt kommen da Leute in der Hochzeit, alles, wo alles fein ist und wo irgendwie gerade zum Beispiel mehr Gehälter sind, dann können schon auch irgendwie Unstimmigkeiten auftreten. Und mit sowas umzugehen, das erfordert einfach, dass die Persönlichkeiten und dass die Kommunikation in dem Team wirklich, wirklich gut sind. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass man da auch wirklich den Mehrwert von alle ziehen an einem Strang, und wenn es mal eng wird und wenn es mal gut ist, die Erfolge feiern, und wenn es irgendwie gerade mal nicht läuft, dann kann man sich irgendwie gegenseitig unterstützen. Also ich glaube, dass es ist eine sehr viel emotionalere Art und Weise der Arbeit und wird wahrscheinlich auch sehr viel mehr die Leute dazu bringen, sich mit dem Produkt und mit was auch immer man macht zu identifizieren. Also eine gute Firmenkultur ist viel wert, weil das wirst du in dem einzelnen Produkt einfach merken. Und ich glaube auch, dass man das in der Sales merkt. Also ich meine, das Spiel hat sich jetzt 700.000 Mal verkauft. Das bestimmt nicht, weil es irgendwie ein schlechtes Spiel ist. Und ich glaube, dass man diese Sachen halt einfach sehen kann, wenn das alles kohärent ist, wenn du weißt, okay, die Leute haben, wenn jemand miteinander redet, dann wird die Qualität von dem Produkt einfach besser. Das ist so. Und ich freue mich, dass das Modell jetzt auch so ein bisschen an Fahrt gewinnt, und ich hoffe, dass andere Leute sich auf was Ähnliches einlassen. Es ist nicht einfach. Also ich glaube, dass sie da die richtigen Leute gefunden haben, und dieses Commitment von wegen, wir vertrauen uns da gegenseitig und es ist okay, dass wir alle gleich viel verdienen. Ich hoffe, dass sie das aufrechterhalten können und dass sich das vielleicht auch irgendwie in anderen Firmen mit durchsetzt. Wie gesagt, mit einer gewissen Größe, glaube ich, wird es schwer. Aber ja.
Ich finde vor allem ein krasser Schritt, irgendjemand muss ja diese Firma gegründet haben oder finanziert haben. Also das ist ja normalerweise das, wenn du eine Firma gründest, hast du am Anfang eher erhebliche finanzielle Einschnitte, bis der Laden läuft, und dann bekommst du ja quasi im Endeffekt, wenn du dann Angestellte hast, auch die Belohnung dafür, dass du dann halt Tantiemen oder Anteile hast, selbst wenn du nicht mehr in der Firma bist. Das muss ja hier irgendwie anders strukturiert gewesen sein. Das ist ja nicht als, das hat ja noch nicht als Genossenschaft irgendwie angefangen, dass irgendwie 11 Leute gleichzeitig diese Firma gestartet haben. Also das Modell habe ich nicht ganz verstanden, wer da drauf verzichtet, quasi auf diese Gewinnausschüttungen, das muss ja irgendwie stattgefunden haben. Vielleicht wurde irgendjemand mal irgendwie ausbezahlt und dann haben sie dieses Modell gemacht, weil es war ja nicht immer dieses Modell schon. Und interessant finde ich auch, dass es zwar jetzt eine Lösung sein kann, dieses Modell für Indies und für kleine Studios, aber die AAA-Studios müssen sich trotzdem irgendwie noch finden, wie das in Zukunft sein kann, weil du wirst mit diesem Modell wirst du kein neues Assassin's Creed oder ein Forza Horizon oder sowas realisieren können. Nee. Da muss man realistisch genug sein, dass du nicht 200 Leute mit diesem Modell fahren kannst. Da muss es weiterhin irgendwie muss die Industrie dranbleiben und einen Weg finden, wie man solche AAA-Produktionen, die ja durchaus auch ihre Berechtigung haben, machen kann, ohne dass die Leute kaputt gehen. Also das fehlt mir da noch. Das ist kein Heilsversprechen, dieses alle werden gleich bezahlt und jeder darf gehen, wenn er müde ist. Das wird nicht funktionieren für die ganz, ganz großen Titel.
Nee, also das sehe ich auch so. Ich glaube, es sind so gedanklich, sind da Sachen dabei, die man vielleicht übernehmen kann, gerade wenn es irgendwie um Struktur geht oder um Feedback oder was weiß ich was, aber die individuelle Verantwortung von jedem Einzelnen, die ist so hoch, das wird in so einem Unternehmen funktioniert das einfach nicht, weil gerade Verantwortung meist oft delegiert wird, also hast du immer irgendwie Leute, das kann nicht jeder mit jedem reden, das ist einfach logistisch ein Albtraum, wenn du 400 Leute hast und irgendwie jeder muss mit jedem reden, dann kannst du alle Meetings quasi vergessen. Ja. Und selbst wenn du irgendwie ein digitales Entscheidungssystem hättest, wo die Leute irgendwie abstimmen können oder so, dann ist der Selbstverwaltungsaufwand einfach viel zu hoch. Also deswegen gibt es ja auch irgendwie, im Idealfall hast du irgendwie genau deine Verantwortung in dem Unternehmen und redest mit allen anderen, die das irgendwie berührt. Und wenn du nicht weißt, wer es ist, dann gehst du irgendwie so abteilungsleitermäßig hoch und versuchst die Leute zu finden, die dann irgendwie zuständig sind, und dann sprichst du da auch wieder irgendwie mit wenigen offenen Enden. Und wenn du dann halt irgendeine Firma von 400-500 Leuten hast oder ein Projektteam in der Größe, dann kann nicht mehr jeder mit jedem reden. Da musst du dich auch darauf verlassen können, dass wenn du irgendwas mit jemandem besprochen hast, dass das dann dementsprechend in eine komplette Unternehmenszweig reinpropagiert wird und die Leute das alle erfahren, ohne dass du das jedem Einzelnen bei einer Kaffeemaschine sagen musst.
Ja. Eben, und die Entscheidungen bei so einem kleinen Spiel sind natürlich auch überschaubarer. Also wenn du so ein Spiel machst wie Dead Cells, kann dich auch als Grafiker noch ein bisschen interessieren, ob die Waffe jetzt 3 oder 4 Schaden mehr macht. Aber bei so, weißt du, also weil es halt noch relativ überschaubar ist, was dieses Spiel kann und macht. Und das wird natürlich mit der Größe des Projekts auch immer, immer, immer komplexer. Da muss dann gar nicht mehr jeder mitentscheiden. Und es wächst ja proportional dann eben auch mit, was da alles entschieden werden muss. Deswegen bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber mit dieser Crunch-Geschichte und dass die Leute zu schlecht bezahlt werden und ausgenutzt werden, das kann einfach nicht weiter groß funktionieren. Das muss sich ändern. Deswegen finde ich es positiv, dass es auf jeden Fall auf dieser Indie-Ebene schon neue Möglichkeiten und Wege gefunden wurden, die ja durchaus auch zu Erfolg geführt haben, wie man hier an Dead Cells und Twin Motion Studios sieht. Wer mehr lesen möchte, auf dem Kotaku-Artikel haben wir verlinkt, ist dieses Interview, aus dem wir Teile dann eben rausgenommen haben jetzt. Sehr lesenswert, sollte man mal reingucken. Gut, kommen wir zu einem weiteren kleinen Spiel, was auch aber wahnsinnig aufgepumpt wurde, die sicherlich auch Dinge erlebt haben, die man keinem Studio wünscht, nämlich Hello Games von No Man's Sky. Das war ja so ein bisschen in der Versenkung verschwunden nach dem Skandal-Release, nenne ich es jetzt mal, der sehr viele Spieler und Spielerinnen enttäuscht zurückgelassen hat, sage ich mal so ganz vorsichtig, was auch dazu zu wirklich unsäglichen Hate-Mob-Attacken gegenüber Hello Games geführt hat, weil das Spiel einfach meiner Meinung nach ein bisschen falsch vermarktet wurde und die Release-Politik von Sony da auch, glaube ich, einen großen Teil Schuld dazu getragen hat. Aber kurz zusammengefasst, No Man's Sky, ein Weltraumspiel, da wurde wahnsinnig viel angekündigt und versprochen und wurde ziemlich aufgebauscht. Und als es dann kam, war es ein nettes Spiel, aber lang nicht mit all den Features, die man da erwartet hatte. Was ja erstmal per se nicht so schlimm ist, aber das hat sich, glaube ich, ziemlich hoch gekocht bis zu dem Punkt, dass Sean Murray, der Chefentwickler, da auch wirklich ganz kurz davor war, irgendwie den Laden komplett hinzuschmeißen. Aber sie sind dran geblieben. Hello Games hat gesagt, sie werden Updates machen, kostenlose, und weiter an diesem Spiel und an ihrer Vision arbeiten. Und jetzt, glaube ein oder zwei Jahre später, ist es schon 2 Jahre her? Weiß gar nicht, glaube schon, gell? Ich glaube 2 Jahre her. Gibt's ein riesiges neues kostenloses Update und No Man's Sky ist auf einmal wieder total im Gespräch. Das soll aber gar nicht unsere News sein, sondern die Verbindung mit GOG. Dieses kostenlose Update wurde released, bringt jetzt auch endlich diesen Multiplayer mit sich, den es damals gar nicht gab, so in der Form richtig. Und mich hat es dann so ein bisschen überrascht, dass GOG eine Meldung, also GOG.com, diese Steam-Alternative, eine Meldung rausgebracht hat, dass man sein Geld für No Man's Sky jetzt zurückfordern kann, weil Hello Games dieses Multiplayer-Update nicht auf GOG fertig bekommen hat. Vielleicht hat es auch politische Gründe, ich weiß es nicht. Vielleicht hat Steam gesagt, macht es erstmal bei uns, wie auch immer. Auf jeden Fall gibt's auf GOG.com, wenn du da die Version hast von No Man's Sky, hast du zwar dieses Next-Update, aber ohne den Multiplayer. Und GOG sagt jetzt, naja, das konnten die Kunden ja damals nicht wissen, als sie bei uns gekauft haben. Deswegen erlauben wir ihnen jetzt, das Game zurückzugeben, also quasi ein Umtauschrecht 2 Jahre nach Kauf noch in Anspruch zu nehmen, um ihr Geld zurückzubekommen, weil es nicht ein vollständiges Update ist. Und die Besonderheit, GOG.com zahlt es aus eigener Tasche. Also sie verlangen jetzt auch nicht irgendwie das Geld von Hello Games oder so zurück, sondern sagen, das ist einfach unsere Kulanz. Und da stand ich dann schon erstmal mit einem großen Fragezeichen da, was ja. Das denn jetzt für eine Aktion sein soll.
Ja, wir haben es vorhin ganz kurz angerissen, weil wir beide bei der Vorbereitung es gelesen haben, wir waren uns nicht sicher, was da genau passiert und warum das so ist. Aber so ein bisschen die Vermutung, und das ist in meinen Augen eine sehr traurige Vermutung, ist, dass sie sich etwas dem Pitchfork-Hate-Mob angeschlossen haben, der quasi die Hello Games da 2 Jahre lang irgendwie durchs Dorf getrieben hat, dafür, dass sie diesen Multiplayer nicht abgeliefert haben. Kann sein, dass es technische Gründe hat, dass der Multiplayer auf GOG irgendwie nicht drauf ist. Also gerade so Multiplayer-Sachen haben oft eine sehr, sehr enge Schnittstelle mit Plattformen. Jetzt zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf Konsolen spiele oder sowas, dann nutzen die immer irgendwie Netzwerkverbindungen, die über Sony bzw. über Microsoft bereitgestellt werden. Bei Steam ist es ähnlich, da kann man relativ viel von der Steam-API hernehmen. Aber wenn ich eben die Standalone-Version habe, die von GOG, die eben nicht über den Steam-Key ausgeliefert wird, sondern irgendwie die DRM-free kommt, dann kann es sein, dass einfach die Infrastruktur dafür nicht da ist, beziehungsweise dass man da kein Risiko eingehen will, dass die Leute sich irgendwie eigene Server und Clients bauen und damit, wenn man da irgendwie eine unabhängige Infrastruktur zur Verfügung stellt. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es irgendwie damit zusammenhängt, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt aber keine eigenen Server irgendwo hinstellen. Und bei den großen Plattformen macht das jemand anders. Und ja.
Es wird ja auch gesagt, dass im Laufe des Jahres soll es nachgereicht werden, wenn alle technischen Hürden beseitigt wurden. Also von daher ist klar, sie arbeiten daran und es wird kommen. Also es ist jetzt auch nicht so, dass Hello Games gesagt hätte, nee, kriegen wir nicht hin, auf GOG.com wird es keinen Multiplayer geben. So ist es ja nicht, sondern es wird kommen und dauert halt noch ein bisschen.
Ja, also Good Old Games, die sind oft auch so diese, wir machen das alles für die Spieler und deswegen finden wir, dass es irgendwie ein Service ist, wenn wir das jetzt so machen. Wir im Sinne der Spieler refunden wir das, weil die nicht die optimale Experience bekommen haben. Stellen sich da als der Knight in Shining Armor hin und sagen, hier, wir sind da irgendwie so großzügig. Ich verstehe es nicht so ganz, vielleicht wollen sie sich auch einfach nur absichern, dass jetzt irgendwie nicht sie nicht irgendwie diese Hasswelle abkriegen, dass es bei ihnen den Multiplayer nicht gibt, bei allen anderen schon. Kann ich mir auch vorstellen, weil dieses Spiel hat wahnsinnig viel polarisiert. Also das war wirklich, es war auf Kickstarter, ne? Oder so? Naja, auf jeden Fall, ich hab's pre-ordered, ich hab's auch viel gespielt und ich fand's gut. Also auch die ersten Versionen, war nicht, was man sich irgendwie so total krass davon versprochen hat. Es war aber immer noch ein gutes Game. Und es ist in den letzten Jahren so viel gutes Zeug reingepatcht worden, dass ich mich als Kunde bin ich wirklich zufrieden mit diesem Spiel. Also es ist ein Spiel, in das ich wirklich viel Zeit gesteckt habe und wo ich tolle Erfahrungen gemacht habe und was mir Spaß gemacht hat und auch diese lustigen oder auch am Anfang waren auch irgendwie noch ein paar Bugs drin und das war aber alles irgendwie für mich nicht so wahnsinnig game-breaking. Ich weiß, dass andere Leute da schlechte Erfahrungen mitgemacht haben und die waren da wirklich unzufrieden. Das kann ich zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Bei mir war es nicht so. Ich habe mich von dem Hype auch nicht gar so sehr anstecken lassen, vielleicht auch damals schon, weil wir selber irgendwie Games gemacht haben und dann bist du, also dieses Expectation Management ist nicht einfach.
Vor allem nicht, wenn halt Sony Geld in die Hand nimmt und wahrscheinlich mehr Geld für die ganze Werbung ausgegeben hat, als du fürs Spiel, dann wird es halt problematisch.
Ja. Ja, man muss dazu sagen, dass der Sean Murray da auch nicht so wahnsinnig großartig drin war. Also ich glaube, der war einfach begeistert von seiner Idee und der hat halt dieses fantastische Produkt irgendwie im Kopf gehabt und wollte das auch wirklich genauso abliefern. Das ist das. Der wollte das exakt so abliefern, wie alle Leute das haben wollten. Aber das ist halt nicht, das geht halt nicht. Also es ist halt doch irgendwie nochmal auf, ich meine, es waren 10 Leute, glaube ich. Also dieses Team ist winzig. Dass sie dieses Spiel gemacht haben, ist überhaupt völlig abgefahren. Also in der Qualität, in dem Umfang ein Spiel abzuliefern, ist für 10 Leute, in meinen Augen, hätte ich gesagt, okay, das schaffen die nie. Dass es fertig geworden ist, hat mich ja fast schon überrascht. Ja. Und dass es dann auch noch diese Qualität hatte, ja.
Ich habe mit John Murray gesprochen am Tag des Releases Events. Ja? Und der war da euphorisch, der war völlig fertig und müde. Das hat man ihm richtig angesehen, wie fertig er mit der Welt schon ist durch den Crunch. Aber er hatte immer noch mit so einem Leuchten in den Augen, mit so einer Euphorie von diesem Spiel gesprochen, aber halt über auch, er hat immer über die Vision gesprochen. Selbst wirklich eine Woche vor Release hat er noch diese Vision gehabt, aber ich glaube, der war da auch ein bisschen betriebsblind einfach. Und das meine ich jetzt gar nicht so negativ. Das passiert halt einfach, dass das Spiel, was er jetzt veröffentlicht, dass es lang nicht diese Vision ist, die er eigentlich hat für dieses Spiel. Aber er hat es nicht geschafft, so Peter Molyneux-artig, nicht über seine Vision zu reden, sondern über das, was das Spiel jetzt ist, nämlich, ja, und die Erwartungshaltung ein bisschen runterzuschrauben. Das hat er nicht hingekriegt. Da ist schon eine große Schuld, klingt jetzt so hart, aber schon auch ein Teil des Problems in seiner Person, dass er halt so euphorisch ist. Und ich meine, er ist super sympathisch und es hat wahnsinnig Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Und ich liebe das auch, wenn Leute wie Peter Molyneux und er, John Murray, so über Spiele reden können und auch so einen starken Drang danach haben, so eine Vision umzusetzen. Es ist halt problematisch, wenn das dann halt die Hauptfürsprecher für dieses Spiel sind, wenn du halt dann auf der anderen Seite so eine toxische Community dann eben halt auch hast, die du halt mit so einem Science-Fiction-Spiel dann auch wahrscheinlich zu einem größeren Teil irgendwie ansprichst. Die Sache, die jetzt GOG vorgeworfen wird, ist so ein bisschen Opportunismus, dass sie sich jetzt quasi da so anbiedern an dieser toxischen Community, die Hello Games dann halt auch dafür so richtig fertig gemacht haben. So, ja, ihr seid Lügner und so weiter. Und das, finde ich, geht fast ein bisschen zu weit. Also ich finde, da jetzt GOG einen Strick draus drehen zu wollen, dass sie einfach ihre Kunden im Blick haben und denen quasi einfach aus Kulanz, aus eigener Tasche dieses Geld zurückerstatten, finde ich ein bisschen daneben. Also das, finde ich, geht meiner Meinung nach zu weit, weil wenn das Steam jetzt machen würde, würde ich sagen, okay, das ist Opportunismus, weil sie haben das nie so gemacht, ja. Steam hatte nie irgendwie die Kunden im Blick, aber GOG hat von Anfang an immer so agiert und sie haben sich jetzt nicht verstellt, sondern GOG hat immer gesagt, hey, bei uns bekommt ihr das Zeug DRM frei, kann vielleicht dann halt auch bedeuten, dass Spiele später bei uns kommen, aber es ist uns wichtig, dass ihr das DRM frei habt. GOG hat immer irgendwie auch gesagt, hey, alte Spiele, dann bereiten wir die halt neu auf, damit die irgendwie sauber laufen. Und GOG hat immer auch dieses Modell, wenn das bei woanders teurer ist, dann bekommt ihr bei uns eine Gutschrift. Ja, wenn es bei Steam billiger ist, dann passen wir unsere Preise an und so weiter und so fort. Also die haben immer so agiert. Und dass die jetzt einfach sagen, hey, wir haben jetzt die Arschkarte, weil der Entwickler das nicht hinbekommt. Gut, was bleibt uns denn übrig? Entweder wir verlieren Käufer, weil die Leute sagen, in Zukunft kaufe ich aber neue Releases nicht mehr bei GOG, weil bei Steam kriege ich die kostenlosen Multiplayer-Updates sofort und bei GOG muss ich jetzt warten. Ja, dass die einfach Angst haben, ihr Image als der Good Guy, was sie ja immer haben auch. CD Projekt sind ja immer die Good Guys, die quasi die Kunden im Blick haben. Und das sehe ich hier auch, dass sie einfach sagen, hey, unser Image ist in Gefahr, wir müssen das als Kulanz machen. Wenn das ein paar machen, mein Gott, wir haben genug Geld mit dem Release von No Man's Sky verdient, weil es hat sich ja einfach auch verdammt gut verkauft. Wenn wir da jetzt ein paar Returns haben, das können wir uns leisten. Ja, da ist unser Image uns wichtiger und das sehe ich darin. Und dass sie damit gleichzeitig aber auch diese toxische Community anfüttern, das ist, glaube ich, ein Nebeneffekt, der damit halt einfach mitläuft. Aber ich finde, er ist nicht untypisch für GOG, dass sie ihre Käufer als höchstes Gut, als Priorität und ihr Image als bei uns seid ihr immer auf der sicheren Seite halten. Das bedingt sich, glaube ich, leider ein bisschen gegenseitig, aber es ist nicht die Motivation dahinter.
Genau, das wollte ich sagen. Ich glaube, an der Stelle, auch wie ich das vorhin gesagt habe, ist die Motivation einfach eine andere, beziehungsweise die Leute, die diesen Hate-Mob anführen, haben das halt als Gewinn für sich verbucht und dementsprechend war das, die haben gesagt, ja, guck mal, was wir erreicht haben, jetzt macht irgendwie GOG sogar, nimmt es zurück, dadurch, dass wir da irgendwie lang genug gepoltert haben. Und ich glaube tatsächlich, dass es bei denen sehr viel mehr drum geht, dass sie, wie gesagt, sich selber vor Kritik beziehungsweise ihr Image schützen. Und auf der anderen Seite, was ist die Alternative? Sie hätten dann wahrscheinlich in 2 Wochen sagen können, okay, wir machen Refunds. Es ist, glaube ich, mehr eine Präventionsmaßnahme zu sagen, direkt von Anfang an sagen, okay, wir haben's. Das heißt, dass sie auch mit dem Entwickler drüber kommuniziert haben und dass sie auch versucht haben, dass es funktioniert. Und allein das finde ich schon irgendwie, da merkt man, wie diese Plattform ausgerichtet ist, dass sie sich nicht einfach irgendwie, da kam dann irgendwie das Update und die haben ihren Bild hochgeladen und die haben gesagt, Moment mal, da ist ja überhaupt kein Multiplayer drin, sondern dass sie aktiv mit Hello Games kommuniziert haben und versucht haben, das auch zum Laufen zu kriegen und das irgendwie zu schaffen. und dann eben darauf irgendwie so reagiert haben. Also finde ich auch eigentlich einen ziemlich guten Move und eigentlich auch alternativlos. Also ich glaube, das Einzige, was man hätte machen können, ist sagen, ja, kein Multiplayer, Hello Games ist schuld, zünde bitte deren Haus an und nicht unseres.
Was über die toxische Community, die halt diese unglaubliche Erwartungshaltung hat und dann aber auch völlig ungerechtfertigt, wenn halt ein Spiel mal ein bisschen enttäuschend ist oder ein paar Features weniger hat, da so drüber herzuziehen, ich glaube, das müssen wir gar nicht mehr groß thematisieren. Das ist, glaube ich, allen klar, dass das einfach nicht geht und dass es ein absolutes Unding ist, was da mit Hello Games passiert ist. Also das nur so nur mal fürs Protokoll, das ist eine absolute Katastrophe. Diese Erwartungshaltung und auch dieser Hass, der dann da, also, weißt du, das waren die größten Fans, die gesagt haben, es wird das Spiel des Jahrhunderts und das wird das beste Spiel, dass das dann so kippt und zu einem regelrechten Hassmob sich umwandelt, dafür, dass jemand dir ein Spiel programmiert hat, auch wenn da jetzt vielleicht ein Multiplayer-Option oder so nicht drin ist, das verstehe ich bis heute nicht, warum aus Liebe so starker Hass werden kann. Also das waren ja die, die vorher auch am lautesten geschrien haben, dass es das beste Spiel aller Zeiten werden wird. Das ist so seltsam irgendwie, wie aus Liebe dann Hass wird, ja.
Fragen wir uns doch einfach, wann kippt der Teich bei Star Citizen?
Ich wollte gerade sagen, das kann ja bei Star Citizen, kann das ja eigentlich auch nur passieren. Also,
in meinen Augen, also ich mag das Spiel, ich mag Chris Roberts, ich habe Freelancer gespielt bis zum Umfallen. Ich glaube, dass er was Gutes vorhat, aber ich glaube, dass der ähnlich wie der gute Molyneux und der Armstrong Murray, dass der an seinen eigenen Ambitionen so ein bisschen scheitert. Viele Sachen sind technisch möglich, aber vielleicht auch nicht irgendwie das Beste. es gibt ja einen Grund, warum der gute Mann keinen Publisher findet für sein Zeug. Also ich verstehe schon und ich finde es auch toll, weil der ist halt auch angetrieben von Passion. Und das ist eins von den Dingen, die in der Branche positiv wie negativ einfach irgendwann wieder zurückkommen. Nämlich den Sean Murray hat das wirklich tief getroffen, wie die Leute sein Spiel wahrgenommen haben und wie die mit dem Team umgegangen sind. Das war einfach schmerzhaft, weil der wahnsinnig viel Herz und Seele da reingesteckt hat. Es gibt auch ein tolles Interview im Guardian von ihm. Das ist eines seiner wenigen Interviews, die er nach dem Spiel gegeben hat. Und das ist jetzt auch im Rahmen von diesem No Man's Sky Next Release veröffentlicht worden. Und er erzählte auch so ein bisschen, wie das gelaufen ist und wie es ihn getroffen hat. Und aber auch auf der anderen Seite merkst du halt, dass es ihm geht, wie jedem anderen Entwickler auch, dass er hat, ich glaube, ein Video gepostet, wie die Leute in Discord auf den Release-Trailer reagiert haben. Und na, ich meine, das sind die Momente, für die du arbeitest. Wenn einfach nur einer sagt, das ist mein Lieblingsspiel aller Zeiten, in irgendeinem random Forum, in irgendeinem random Thread. Und das ist der Grund, warum er irgendwie dieses Spiel gemacht hat und warum er Spiele macht. Und das kann ich sehr, 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 sehr gut nachvollziehen. Weil das ist wirklich das, was, wenn man Spiele macht, dann ist das mitunter das Wichtigste.
Ja, Hut ab, dass er überhaupt dran geblieben ist. Also ich hätte es auch absolut verstanden, wenn Hello Games gesagt hätte, wir machen jetzt die Pforten dicht, wir machen nie wieder Spiele. So wie Phil Fish das damals ja auch gemacht hat, der nach Fest dann auch so Anfeindungen bekommen hat nach dem Film. Gar nicht mal wegen dem Spiel, sondern wegen seinem Auftritt in dem Indie Game The Movie. Und seinen sonstigen Äußerungen. Also der hat ja einfach komplett den Laden dicht gemacht und Sean Murray ist ja wirklich dran geblieben mit seinem Team, hat es tatsächlich irgendwie geschafft, die Leute noch zu motivieren. Ist eine unglaubliche Leistung, glaube ich, gegen diese Hasswelle noch anzukämpfen und dann, aber ich habe jetzt auch nicht so das Gefühl, dass dieses Next Update so eine Rechtfertigung ist, sondern ich glaube wirklich, dass sie einfach auch dieses Spiel fertig machen wollten, so wie sie sich's vorgestellt haben, oder? Ich glaube, dass das die Hauptmotivation war und nicht der Mob, den Mob zu befriedigen. Das hatte ich nie das Gefühl, dass das jetzt stattfindet. Ja.
Genau, also das ärgert mich so ein bisschen, dass das der Mob da auch wieder irgendwie das für sich claimt, im Zweifelsfall. Weil ich glaube, es wird im Interview auch wirklich deutlich, warum er das gemacht hat. Und er hat gemeint, er hätte das wahnsinnig gerne, hätte er noch mehr Zeit gehabt, um es zu releasen, um es wirklich fertig zu machen. Aber auf der anderen Seite sagt er jetzt, dass wenn sie die Zeit gehabt hätten und jetzt quasi heute releasen würden, dann wäre das Spiel nicht so gut, wie es jetzt ist. Also diese Erfahrung von wie die Leute danach das Spiel dann benutzt haben und was dann auch irgendwie an positiv oder an brauchbarem, konstruktivem Feedback kam, hat das Spiel schon auch besser gemacht. Also
das sagt er auch. Ich verstehe bis heute nicht, warum es nicht einfach ein Early Access Release war, weil dann hätte man damit alles entschuldigen können, was noch fehlt und was noch kommt. Man will aber diese Infos haben von den Leuten, die spielen, dann hätte es diesen Stress nie gegeben. Also das war, glaube ich, die größte Fehlentscheidung. Okay.
Ich glaube, auf der einen Seite ist ihnen das Geld ausgegangen, auf der anderen Seite gibt dir dann Sony im Nacken, die kein Early Access Programm haben, mit denen du aber irgendwie ein Exclusive gesigned hast oder sowas. Also ich glaube, da da dürfte vertraglich und rein so wahrscheinlich keine Möglichkeit für
bestanden. Na klar, aber auf der Xbox hätten sie ja dieses Early Access Modell gehabt, ja, in einer gewissen Weise. Naja. Hinterher weiß man immer mehr und ich glaube, Hello Games wird daraus sehr viel gelernt haben. Wir schauen uns das Next Update gerade an, also installiert ist es, ist unterwegs der Podcast. Ich habe auch schon den Gast dafür, also von daher, wir werden auf jeden Fall mal noch ein Revisited machen in dem Universum. Von daher, kurz als Teaser, ist in Arbeit. Gut, das war's für heute mit unseren News, Robin, oder hast du noch was? Nö, gell? Wir sind durch.
Wir sind durch. Ich glaube, was ich wirklich, einen tiny kleinen Tweet, der mich nicht überrascht hat, aber für alle Tabletop-Leute unter euch vielleicht die Bestätigung eures Hobbys, dass auf Kickstarter derzeit 30% von all dem Kickstarter-Geld in Brettspiele geht.
Das ist wirklich unfassbar, ja.
Also das finde ich unglaublich und auch unglaublich toll, weil ich glaube, und das ist eins der schönen Dinge, da hat sich einfach ein Geschäftsmodell entwickelt, was funktioniert, nämlich dieses Direct Publishing, was so ein bisschen ein Problem ist, wenn man, egal was man macht, man braucht erstmal Geld, um das Produkt zu entwickeln und dann kann man es verkaufen und diese Überbrückung, diese Investitionen, dieser Vertrauensvorschuss, den einem irgendjemand geben muss, der davor immer von Publishing kam, der kommt jetzt auch irgendwie aus der Community oder aus der Crowd. Finde ich toll, finde ich eine schöne Entwicklung und es ist für mich eine sehr positive Entwicklung, um in den News auch positive Dinge zu nennen. Ich finde es schön, weil das für die Leute, die Spiele machen, einfach toll ist zu wissen, ich habe eine Community, auf die ich vertrauen kann und die mir diesen Vertrauensvorschuss gibt und ich glaube, es sind auch mitunter die Kategorie, die am meisten auch wirklich abliefert.
Ja, weil du kannst ja ein Brettspiel quasi schon vom Konzept her komplett fertig haben, die Regeln durchhaben und wenn es auf Kickstarter nicht klappt, kannst du immer noch zu Publishern und Verlagen oder in dem kleinen Verlag, Kleinauflage selber drucken lassen mit 3D-Drucker und so weiter, ist alles möglich. Im Gegensatz zu halt Spielen. Du kannst natürlich auch eine Idee für ein Videospiel komplett schon fertig haben, aber du musst ja dann noch jahrelang danach, wenn du das Geld dann hast über Kickstarter, das Ding auch programmieren, 3D-Modelle machen, Renderings, was weiß ich, Texturen. Und das ist bei Brettspielen einfach sehr viel einfacher, dann auch wirklich abzuliefern, sobald du das Geld hast. Dann kannst du eigentlich die Druckerei anrufen, sagen, hier sind meine Grafiken, oder kannst den Grafiker anrufen, sagen, jetzt kannst du es finalisieren. Unsere Idee, unser Pitch wurde irgendwie angenommen. Und das Risiko ist natürlich auch viel geringer als Konsument, so ein Projekt zu unterstützen. Da gibt's auch schwarze Schafe. Gerade aktuell gab's auch so ein Kickstarter-Brettspielprojekt, wo jetzt rauskam, dass das Betrüger sind, also dass es dieses Spiel überhaupt nicht gibt und da nichts dahinter steht. Die wollten mit dem Geld abhauen. Sowas gibt's natürlich immer, wo viel Geld ist. Und das ist viel Geld. 80 Millionen Dollar wurden in den letzten 6 Monaten allein eingesammelt, auf Kickstarter nur. Und das ist wirklich eine riesige Summe, weil Brettspiele ja in der Regel auch nur 50, 60 Dollar kosten oder so pro Pop. Ja. Also von daher, auch die Produktionskosten werden ja geringer im Gegensatz zu Spielen, je größer und je mehr Leute das produzieren. Also wenn du dann einen Auftrag für 3 Millionen Brettspiele hast, ist natürlich billiger im Endeffekt pro, also die Marge steigt ja auch, als wenn du irgendwie nur 1000 Stück drucken lässt. Das darf man ja alles nicht vergessen. Das sind alles Faktoren, die das begünstigen, warum Brettspiele so gut funktionieren auf Kickstarter. Und ich finde es super. Also ich komme nur nicht mehr hinterher. Es gibt schon so viele Brettspiele jedes Jahr von Verlagen, die auf den Spielemessen gezeigt werden und die ich besprechen will, dass ich auf dieser Kickstarter-Sache fast nicht mehr hinterherkomme. Die Verlage kümmern sich ja zum Glück auch um die guten Kickstarter-Projekte. Viele von den Sachen, die da erfolgreich sind, kommen dann auch über die deutschen Verlage in den deutschen Laden, in die deutschen Ladengeschäfte. Also ich bin da echt happy, dass da auch eine gewisse Kuration stattfindet, weil es sind so viele Sachen, da kommst du gar nicht mehr hinterher. Also kannst du gar nicht mehr abdecken alles. Du könntest einen Podcast allein machen, nur über Tabletop-Games auf Kickstarter. Ich glaube, da könntest du auch jede Woche eine Folge mitmachen.
Ist es dann, mir fällt kein Wort mehr mit Bagatell-Rundfunk.
Bagatell-Brettspiel. Sehr schön. Also, das war Bagatell-Rundfunk für die Kalenderwoche 30. Ich glaube, wir haben einen neuen Namen für die Sendung gefunden, Robin.
Ja, www.bagatellrundfunk.de.
Geht da mal drauf. Wir hören uns hoffentlich vielleicht nächste Woche wieder. Das war's für heute. Ansonsten viel Spaß mit der Woche in St. Moin und dir ein wunderschönes Wochenende, Robin.
Dankeschön, dir auch.
Tschüss.